ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Es geht in diesem Podcast in erster Linie um die militärischen Aspekte des Ukraine-Kriegs. Wir beobachten aber natürlich auch die politischen Entwicklungen dazu. Angrenzende Themen haben aber auch Platz und wir besprechen das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Ein paar Tage haben Sie ja jetzt schon wieder rum an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Von dort sind Sie auch heute wieder zugeschaltet. Sie hatten sicher Gelegenheit, weitere intensive, aufschlussreiche Gespräche zu führen. Und ich will mal kurz fragen, ob Sie vielleicht Neues erfahren haben zu dieser Drohnengeschichte, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Also ich meine natürlich diese Übung im vergangenen Jahr, bei der NATO-Soldaten gegen zwei Handvoll ukrainische Drohnenpiloten ziemlich alt ausgesehen haben sollen. Ob nun beabsichtigt, weil das Übungsziel vielleicht war, Schwachstellen aufzudecken, oder nicht beabsichtigt. Wir müssen das jetzt nicht alles wieder auseinanderklamüsern. Dazu kann man sich ja gerne die Folge, ich glaube 313, nochmal anhören. Ich will wirklich nur wissen, ob es Neues in dieser eigentlichen Sache gibt, neue Erkenntnisse oder vielleicht in den Bewertungen?
Ja, es gibt schon das eine oder andere und auch vor allen Dingen in der Bewertung. Aber all das, was ich im Podcast 313 dazu gesagt habe, das wurde mir von mehreren Seiten bestätigt, auch von der estnischen Seite, von der NATO-Seite. Die Einlagen mit dem Drohneneinsatz, gesteuert durch 10 ukrainische Drohnenpiloten, das war ein Modul, ein Bestandteil dieser großen Volltruppenübung mit dem Ziel, die betroffenen blauen Soldaten, also estnische oder britische, mit den besonderen Herausforderungen eines von Drohnen verseuchten Gebiets vertraut zu machen, mit dem Ziel, ihre Reaktion zur Auflockerung und Deckung zu testen. Und das Ganze, muss man wissen, fand natürlich nicht mit scharfer Munition statt. Das heißt, es gab keine Möglichkeiten, sich gegen die Drohnen zu wehren. Also weder durch Maschinengewehr, Flugabwehrkanonen oder auch durch elektronische Störung der Drohnen. Die Drohnenpiloten auf der anderen Seite durften die 17 Panzer natürlich auch nicht mit scharfer Munition angreifen, sondern sie haben Dummies, wie wir sagen, also Darstellungskörper, neben den Panzern abgeworfen. Also nicht auf die Panzer, sondern neben die Panzer. Und dann mussten Schiedsrichter darüber entscheiden, war das jetzt ein Treffer oder war es nicht? Mhm. Ist der Panzer jetzt zerstört oder beschädigt? Also ich sage mal von der Bewertung her, den beteiligten blauen Soldaten ein transparentes Gefechtsfeld und nach Aufklärung eines Ziels die kurze Zeit bis zum Eintreffen der Wirkung darzustellen, das wurde sicher erreicht. Ich meine, das liegt ja auch auf der Hand, wie wichtig Deckung und Auflockerung als Gegenmaßnahme sind. Aber dann auch die schnelle Massierung wieder von aufgelockerten Kräften und das hohe Tempo der Operation, um anschließend wieder Deckung und Auflockerung zu suchen, bevor dann wieder die Gegenreaktion kommt. So muss man sich das ja vorstellen. Insofern kann man sagen, Übungsziel erreicht. Auch wenn objektiv Fehler bei Deckung und Aufklärung vorlagen, das wurde ja auch berichtet. Aber man kann eben bei solchen Übungen insbesondere aus Fehlverhalten lernen. Und deshalb wird so ein Fehlverhalten auch durch solche Übungseinlagen provoziert. Aber die Gesamtbewertung von ihr, die bleibt, also weitergehende Folgerungen, also zum Beispiel die Schlagzeile NATO hat versagt oder zwei Bataillone der NATO sind durch 10 Drohnenoperateure zerstört worden, die können nicht gezogen werden.
Okay. Dann der Fahrplan für diese Woche noch relativ übersichtlich. In der heutigen Folge, also der mit der Nummer 314, geht es um die aktuelle Lage, ergänzt, wenn wir es schaffen, mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und in der 315, also der Folge, die wir morgen am Donnerstag, 26. Februar veröffentlichen, nehmen wir uns mal Zeit für einen Draufblick sozusagen. Immerhin hat sich der Kriegsbeginn, also der Beginn des Überfalls der Russen auf die Ukraine, in dieser Woche zum vierten Mal gejährt. Und auch da, so wie es schaffen, Antworten auf weitere Hörerfragen. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 25. Februar 2026. Es ist jetzt kurz nach 13 Uhr. Zu hören das Ganze auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Ach so, ein Stichwort Audiothek. Unser Podcast, der erscheint ja nicht nur dort, sondern auch auf vielen anderen Plattformen. Und da passieren manchmal kuriose Dinge bei Spotify zum Beispiel. Spotify setzt offenbar willkürlich und automatisch Kapitelmarker, fügt auch Beschreibungen dazu ein. Beschreibungen, die auch aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Da war zum Beispiel eine für eine der letzten Folgen von einem gewissen Herrn Scholz als aktuellem Kanzler die Rede. Eine Hörerin hat uns deswegen zu Recht sinngemäß gefragt, was das soll. Antwort von mir, ich weiß es auch nicht. Denn wir als Redaktion, wir setzen keine Kapitelmarker. Das hat immer noch technische Gründe, leider. Aber keine Kapitelmarker bedeutet natürlich auch, von uns gibt es keine Zwischenüberschriften und Beschreibungen der Kapitel. In dem Fall hat wohl die KI, die für Spotify tätig ist, ein paar Monate geschlafen und die Bundestagswahl verpasst. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Herr Bühler, der Blick auf die aktuelle militärische Lage, kurzer Überblick vielleicht zu den letzten Tagen.
Ja, Russland ist auch nach 4 Kriegsjahren weit davon entfernt, den Krieg militärisch für sich zu entscheiden. Am Boden gibt es an manchen Stellen Verschiebungen der Front in beide Richtungen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Verteidigung aus strategischer Sicht erfolgreich geführt wird. Ein großer russischer Durchbruch und damit eine Vorentscheidung in diesem Krieg ist nicht zu erwarten. Währenddessen gehen die Luftangriffe beider Seiten unverändert weiter. In der Ukraine auf Städte, auf Energieanlagen, auf militärisch nutzbare Infrastruktur, gegen Russland, auf militärische Ziele im Hinterland der Front, auch auf operativ wichtige Ziele, die unmittelbaren Einfluss auf das Geschehen an der Front haben. Aber dazu kommen wir ja sicher gleich.
Dann zunächst mal zum Geschehen am Boden entlang der Frontlinie. Die ukrainische Armee, die macht ja auch Boden gut, wenn auch nicht in einem Ausmaß, der den Krieg jetzt verändert. Die ukrainische Armee spricht mittlerweile aber von 400 Quadratkilometern, die man den Russen wieder abgenommen hat. Der vergangene Woche, da waren wir noch bei 200 ungefähr.
Ja, das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Da werden auch unterschiedliche Zahlen genannt von der Ukraine. Der Präsident hat was anderes gesagt. Ich glaube, er hat von 250 Quadratkilometern gesprochen. Der Generalstabschef von 400 Quadratkilometern. Das liegt eben daran, dass die Angriffe in diese graue Zone geführt werden, in der nicht klar ist, wer denn nun wirklich die Kontrolle über den Raum hat. Das liegt auch daran, dass man bei solchen Gegenangriffen auch mal bewusst an feindlichen Stellungen vorbei angreift. Und damit sitzen plötzlich russische Soldaten in irgendwelchen Ortschaften oder Stellungen und befinden sich bereits im Rücken der ukrainischen Angreifer. Das kann dazu führen, dass nun beide Seiten die Kontrolle über den betreffenden Frontabschnitt reklamieren. Fakt ist aber, dass die Ukraine taktische Gegenangriffe in der Region Dnipropetrovsk und auch in der Region Saporischschja geführt hat und nach wie vor führt, die insgesamt einigermaßen sicher zu 200 Quadratkilometern Geländegewinnen geführt haben. Die sind so gering wie die russischen im Monat Januar. Also das ist auch nichts Überragendes. Das Entscheidende ist aber, dass die Ukraine durch ihre Gegenangriffe das langsame Vorrücken der Russen in diesem Frontabschnitt gestoppt haben und die Initiative der Russen in diesen Abschnitten verloren gegangen ist.
Aber Sie sagen, diese taktischen Gegenangriffe, die gehen weiter. Das heißt, es könnte auch hier und da noch weitere Rückeroberungen geben. Oder hat es jetzt erstmal damit?
Das kann sein, dass da noch mehr kommen könnte, denn die ukrainische Bekämpfung der russischen Logistik und der Führungsstellen, der Sammelräume für Reserven geht weiter, wie wir gleich noch sehen werden, wie wir schon beim letzten Mal angesprochen haben. Da kann schon sein, dass die Ukraine in Verbindung mit den Führungsproblemen, die die Russen in der Südukraine durch diese Abschaltung von Starlink-Verbindungen weiterhin haben, also weiterhin taktische Erfolge haben werden. Es bleibt aber dabei, das ist keine Großoffensive. Wir würden es beweglich geführte Verteidigung nennen, bei der sich Verteidigung, Gegenangriffe, auch Rückwärtsbewegungen, Verzögerungen, sagen wir dazu, abwechseln.
Vor allem die, die nicht so viel mit Militär zu tun haben, die haben wir immer mal wieder gestaunt, also wie die Russen bei ihren Angriffen vorwärts gehen, dass die da alleine übers Feld laufen. Aber ich habe gelesen, dass die Ukrainer bei diesen Gefechten also eigentlich auch kaum noch mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sind, sondern dass sie auch in den meisten Fällen zu Fuß angreifen. Wie im Ersten Weltkrieg war, glaube ich, so eine Formulierung da. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Ja, so nicht. Also ich weiß auch nicht, wo Sie das gelesen haben. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Größere Entfernungen wie hier, jetzt im Süden, in Saporischschja und in Dnipropetrovsk, die können Sie nur mit gepanzerten Fahrzeugen in dieser kurzen Zeit unternehmen. Das machen die Russen nach wie vor auch. Allerdings muss dann alles stimmen. Das heißt, die Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass so ein Angriff mechanisiert stattfinden kann. Das heißt, Drohnenabwehr muss gegeben sein. Die Ukrainer müssen in solchen Abschnitten Jagddrohnen einsetzen, die russische Drohnen abschießen können. Elektronische Gegenmaßnahmen gegen Drohnen einsetzen. Vermutete russische Drohnengefechtsstände mit Artillerie bekämpfen und niederhalten, damit sie nicht agieren können, auf weite Entfernungen kämpfen oder auch nur auf das entsprechende Wetter zu warten, bei dem russische Drohnen nicht oder nur schwer einsetzbar sind. Also pauschal zu sagen, das geht nur in Kleinstgruppen und zu Fuß, das wäre falsch und das ist auch in vielfacher Weise dokumentiert in Videos und in Berichten. Wobei auch dokumentiert ist, wenn man diese mechanisierten Kräfte nicht im Verbund mit anderen einsetzt, dann kommt es dazu, dass sie von dem Drohnen bekämpft und zerstört oder beschädigt werden.
Ja, aber dieses Problem trifft natürlich auch, ich hatte es angedeutet, wieder beide Seiten. Ne? Also die Russen können das sicher im Prinzip unter Umständen auch nicht erlauben, mechanisiert anzugreifen. Weiterhin.
Genau, das trifft auf beiden Seiten zu, das ist richtig. Aber beide Seiten machen es trotzdem. Beide Seiten haben aber auch ein Umsetzungsproblem. Für einen so kombinierten Angriff, wie ich ihn gerade skizziert habe, sind gut ausgebildete Soldaten und vor allen Dingen auch gut geführte Soldaten erforderlich. Stabile und verlässliche formelle Verbindungen sind die Grundvoraussetzung dafür.
Frage noch zu dem Einfluss der Drohnen, die ich auch aus unseren Hörermails habe. Jetzt mal sinngemäß, könnte es sein, dass diese beständige Präsenz von Drohnen, und die werden ja nicht wenige, sondern eher mehr, dass die Angriffe unmöglich macht oder deutlich verlangsamt und dass am Ende das dazu führt, dass es eigentlich auf keiner Seite mehr vorwärts geht und man dann deswegen sagt, okay, wir nehmen mal den Status quo, beenden das Ganze. Also ich habe das jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt.
Also das kann lokal schon mal zu einer solchen Situation kommen, in der dann ein Angriff abgebrochen werden muss. Das passiert ja auch ständig, aber das wird einen Krieg nicht beenden. Aber Sie meinen jetzt eine lokale Situation. Ja, ich meine, Sie müssen das vorbereiten. Und beispielsweise versuchen, die Logistik im Hinterland zu zerstören, die Drohnengefechtsstände zu neutralisieren und dergleichen mehr. Und damit schaffen sie erst die Voraussetzungen, dass sie dann tatsächlich mit mechanisierten Kräften auch angreifen können. Die Ukrainer haben das nach wie vor, die Russen auch. Aber es ist in vielfacher Hinsicht schon ein Umsetzungsproblem für beide.
Dann wollen wir gleich vom Boden weggehen, aber zum Schluss die Frage, gibt es Neuigkeiten von anderen Schauplätzen, über die wir ja sehr oft gesprochen haben?
Also im Norden gibt es keine Neuigkeiten, einschließlich auch Kupjansk. Dort kontrolliert die ukrainische Armee die Stadt Kupjansk nach wie vor. Nach wie vor sitzen aber ein paar Russen in Verstecken und Nestern irgendwo, aber haben keine operative Wirkung mehr. Etwas anders sieht's aus im Bereich des Festungsgürtels und zwar da im Norden und im Süden. Im Norden Richtung Kramatorsk gibt es doch Bewegung der Frontlinie. nach Westen. Und auch im Süden ist es so, ja schon seit einiger Zeit, dass die Russen eingedrungen sind in die Stadt Konstantinjewka und dort so Haus für Haus vorrücken, allerdings auch in einem ganz langsamen Tempo. Wenn wir auf den Großraum Pokrowsk, Mirnograd schauen, da ist es so, dass die Stadt Pokrowsk nun zu einem ganz hohen Prozentsatz, ich will nicht sagen 99%, ich weiß es nicht genau, aber es sind noch ein paar Soldaten im Norden der Stadt. Sie kämpfen auch von Zeit zu Zeit noch, aber man kann ganz sicher nicht mehr sagen, dass die Ukraine nur Teile der Stadt noch kontrolliert. Mirnograd ist noch etwas anders zu sehen. Dort ist im Norden eine graue Zone noch, wo man nicht ganz genau weiß, wer die Stadtviertel da kontrolliert. Aber insgesamt dürfte der gesamte Raum Pokrowsk, Mirnograd für die ukrainische Armee nicht mehr nutzbar sein. Und das Gefecht, das jetzt noch viele, viele Monate angedauert hat, das wird jetzt irgendwann zu Ende gehen.
Okay, dann ein Blick auf die gegenseitigen Luftangriffe. Fangen wir wieder mit den russischen an. Wie sieht es mit denen aus in den vergangenen Tagen?
Also von erstaunlich wenigen 37 Drohnen pro Tag, so fing es an, bis 133 Drohnen heute Nacht, war die Spannweite an sechs Tagen mit vergleichsweise niedriger Intensität. Dabei immer mal wieder eine ballistische Rakete dabei. Es gab nur einen Tag, das war von Samstag auf Sonntag, mit einem massiveren Angriff mit fast 300 Drohnen und 46 Raketen und Marschflugkörpern. Ziele waren wie immer zivile Infrastruktur in den Städten der Ukraine, aber auch zunehmend Angriffe auf Eisenbahnanlagen, insbesondere in dieser Nacht des Großangriffs von Samstag auf Sonntag. Bei den Abschussquoten kann man natürlich nicht voraussagen, was zusätzlich bei den abgeschossenen Flugkörpern als Ziel einprogrammiert war.
Aber das, was man jetzt weiß, die Quoten, die man sonst immer auch berechnen kann, herausgegeben hat, da gibt es keine wesentlichen Bewegungen nach oben oder unten.
Also nicht bei Drohnen. Die liegen in den letzten sieben Tagen bei 86%. Bei den Raketen und Marschflugkörpern wie immer etwas niedriger, nämlich nur bei 58% in den letzten sieben Tagen. Wobei man aber auch hier sagen muss, dass bei den großen Angriffen, die in der Regel mit Vorwarnung auch stattfinden heute, wir haben, glaube ich, schon zweimal darüber gesprochen, da kann sich die Luftverteidigung offenbar ganz anders einstellen auf ballistische Raketen und hat viel mehr Erfolg auch gegen ballistische Raketen, als das in so kleineren Einsätzen stattfindet, in der nur eine Rakete irgendwo aus dem Blauen heranschießt mit einer extrem kurzen Flugzeit. Da gibt es so gut wie keine Abschussquoten.
Die Ukraine ihrerseits konzentriert sich mit ihren Angriffen weiter auf auch militärisch bedeutsame Ziele?
Ja, das ist sehr interessant eigentlich, wenn man sich das ansieht. Es setzt sich der Trend nämlich fort, dass die überwiegende Zahl auf operativ wichtige Ziele in den besetzten Gebieten geführt wurde. Daraus entsteht dann eine lange Liste von getroffenen Zielen, Munitionsdepots, Nachschublager, Instandsetzungseinrichtungen, Gefechtsstände, vor allem aber Verfügungs- bzw. Bereitstellungsräume für Reserven. Ich sprach das vorhin schon mal an. Und diese Angriffe haben unmittelbare Wirkung auf die Lage an der Front. Vorräte werden vernichtet, Einrichtungen beschädigt. Selbst bei geringeren Beschädigungen führen solche Angriffe, die häufiger stattfinden, zu Störungen, zu Verzögerungen der Logistik und damit unmittelbar auf Beeinträchtigung der eigenen Truppe an der Front, also der russischen Truppe. Angriffe auf Reserven führen dazu, dass diese nicht oder nur verzögert oder angeschlagen eingesetzt werden können. Das ist der eine große Bereich. Mengenmäßig deutlich dahinter folgen Angriffe auf strategische Ziele, also auf weitere Entfernungen, wie wiederum zwei Raffinerien, eine Gasverarbeitungsanlage, zwei größere Öldepots. Eins in Tatarstan, das ist besonders interessant, weil dort daneben eine Pumpstation der Druzhba-Ölfernleitung ist. Und dieser Angriff galt aber nicht der Pumpstation oder der Leitung, sondern dem daneben liegenden Öldepot. Das muss man dazu sagen, weil das ja von Viktor Orban sehr massiv kritisiert wird, dass er nun kein Öl mehr aus der Druzhba-Leitung bekommt. Es liegt aber nicht an diesem Angriff, sondern es liegt an Angriffen der Russen, die vorher schon stattgefunden haben, sagen jedenfalls die Ukrainer. Was da stimmt, kann ich auch nicht sagen. Aber in dem Fall war es nicht so, dass da nun wenige Tage nachdem Viktor Orban diese Anschuldigung gemacht hat, nun plötzlich wieder die Druzhba-Leitung angegriffen worden ist. Es sind ferner zwei große Rüstungs- und Reparaturbetriebe, einer zwischen Moskau und dem Ural, also weit weg von der Ukraine angegriffen worden. Das Ganze läuft überwiegend mit Langstreckendrohnen, Marke Eigenbau der Ukraine, aber auch vor allen Dingen in den besetzten Gebieten mit Attackams-Raketen, die jetzt zum ersten Mal seit einiger Zeit eingesetzt werden.
Und Stichwort Eigenbau, Herr Bühler, ist denn erkennbar, dass der Flamingo, also diese Marschflugkörper, die Eigenentwicklung der Ukraine, über den wir beim letzten Mal auch kurz gesprochen haben, zu einem qualitativen Sprung, und wenn nicht Sprung, dann wenigstens zu einer Entwicklung bei den ukrainischen Angriffen führt?
Also der Flamingo ist mehrfach schon eingesetzt worden, da haben wir in der Tat drüber gesprochen. Er macht in der Wirkung schon einen Unterschied zu Drohnen. Man kann das bei einem Angriff auf einen Rüstungsbetrieb in der Vorwoche sehen. Dort wurde eine Produktionshalle getroffen und in das massive Dach wurde ein Loch von 30 mal 20 Meter geschlagen. Man kann es hier schön sehen auf den Bildaufnahmen. Und ganz offenbar ist der Flamingo dann erst in der Halle selbst explodiert. Und da kann man davon ausgehen, dass da alles zerstört ist oder zumindest so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr verwendet werden kann. Und das schafft natürlich eine Drohne nicht. Wenn eine Drohne auf so ein massives Hallendach aufschlägt, dann gibt es vielleicht einen Brand oder es gibt kleinere Beschädigungen an der Struktur des Daches oder so. Aber da gibt es nicht diese massiven Wirkungen wie bei einem solchen Marschflugkörper.
Ich will mal an dieser Stelle noch eine Hörerfrage einfügen, und zwar von Robert Müller. Im Grunde geht es da um zwei Fragen. Ich lese die Mail mal vor. Diese Mail kennen Sie ja bereits, Herr Bühler, weil Sie sich Videos, die Herr Müller angehängt hat, natürlich ansehen mussten vorher. Jetzt Zitat: Mein Schwiegervater hat mir ein Video gesendet, in dem zu sehen ist, wie angeblich ukrainische Drohnen eigene Soldaten angreifen, die sich ergeben. Anbei das Video. Kann man das verifizieren und wenn ja, wie? Was sind die Hintergründe dazu? Weiterhin gibt es die sogenannte Bussifikation, bei der ukrainische Männer von der Straße mit teils brutalen Mitteln aufgegriffen werden, weil sie sich nicht dem Gesetz folgend haben zum Wehrdienst registrieren lassen. Auch hierzu sende ich Ihnen ein Video. Können Sie bitte im Podcast darauf genauer eingehen? Vielen Dank. Zitat Ende. Das wollen wir gerne tun. Zunächst mal, Herr Bühler, diese Sache mit den Drohnen. Auf dem Video, will ich kurz sagen, sind da mehrere Sequenzen zu sehen, wie Drohnen offenbar Soldaten angreifen, die da wirklich teils mit erhobenen Händen einen Weg entlang laufen. Problem natürlich zunächst die Frage, ob das verifizierbar Situationen zeigt, wie Herr Müller sie in der Mail geschildert hat.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Internet voll ist von Videos, die so nicht stimmen, die gestellt sind, Fake-Videos, wie man sagt. Man muss da sehr vorsichtig sein. Also ich habe jetzt seit 4 Jahren so eine gewisse Erfahrung und kenne die Menschen, die die Videos verbreiten, über eine längere Zeit und nutze nur die, denen ich wirklich auch vertraue und die das Vertrauen sich auch erarbeitet haben über diese lange Zeit. Das Video, das sie mir geschickt haben, das habe nicht nur ich gesehen, sondern ich habe auch andere gebeten, das Video mal anzusehen, um mir ihre Meinung darüber zu sagen. Und wir kommen da alle zu dem gleichen Schluss: Dieses Video ist nicht echt. Das Video ist gestellt und das kann man auch sehen an dem Soldaten, der da mit erhobenen Händen auf dem Weg entlang läuft und dann an einer Drohne vorbeigeht, die da am Wegrand liegt, auf Lauerstellung. Dann startet die Drohne und man kann dann sehen, wie sie den Soldaten da verfolgt und noch bevor die Drohne 30, 40 Meter an ihm dran ist, dann wirft er sich schon hin auf den Boden, einfach so, ohne zurückzuschauen. Also das ist ein Statist, der das gemacht hat. Das ist ein Video, das mit Schauspielern gemacht worden ist und nicht mit echten Soldaten und in echten Situationen. Nun kann man auf der anderen Seite aber auch nicht vom grünen Tisch sagen, das kann nie vorkommen und das kommt nie vor. Verbrechen kommen überall vor und das ist ein Verbrechen. Und ich bin aber ganz sicher, dass in der Ukraine das äußerst hart bestraft wird, zu Recht, denn es ist Mord. Und von daher glaube ich nicht daran, dass das tatsächlich in größerem Ausmaß so vorkommt, wie es da in diesem Video dargestellt ist.
Okay, und dann die zweite Sache mit dieser sogenannten Bussifikation. Auf diesem Video ist zu sehen, wie Uniformierte einen Zivilisten traktieren und dann offenbar in einem Van abtransportieren, wie er in den Van gebracht wird. Das ist nicht zu sehen, nur dass da eine Frau, die das offenbar filmt, schimpft und der Van dann abfährt. Was meinen Sie dazu?
Ja, das sind Wehrpflichtige, die aufgegriffen werden von Sicherheitskräften, die entweder ihren Truppenteil verlassen haben oder sich nicht gemeldet haben zum Wehrdienst. In der Ukraine ist man ja ab 25 Jahren verpflichtet zum Wehrdienst. Ich finde das überhaupt nicht gut. Ich habe mich darauf verlassen, dass das stimmt, was der neue Minister gesagt hat, das war vor einigen Wochen, dass er diesen Auswüchsen dort ein Ende setzen will. Das sind ganz schlimme Bilder, die da durch die Welt gehen. Und das sollte die Ukraine unterbinden, um ihr eigenes Image nicht zu untergraben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, viele von diesen Bildern werden gerade von Nachrichtensendern häufig gezeigt, wenn sie Nachrichten bringen zu diesem Thema oder zur Wehrpflicht oder zu wie auch immer. Aber da ist nie darauf zu erkennen, wo ist das gemacht, wann ist das gemacht. Das sind auch zum Teil alte Aufnahmen, das kann man dann an den Jahreszeiten sehen, die dort herrschen im Video, während bei uns Winter ist oder Sommer ist. Also hier muss auch die journalistische Sorgfalt, glaube ich, eingefordert werden, dass man solche Schnittbilder, Footage nennt man es, glaube ich, bei Ihnen, ne, im MDR oder auf Englisch, dass man das kennzeichnet, wann es gemacht worden ist und wo es gemacht worden ist.
Schnittbilder, das Wort ist mir auch geläufig. Aber ich bin ja eher Radiojournalist und habe mit Video nicht so viel am Hut. Vielleicht sogar Gott sei Dank. dann mal noch ein paar Sätze zu den politischen Gesprächen, Herr Bühler. Wenn ich das recht sehe, da kommt man also nicht weiter in Bezug auf einen Waffenstillstand. Aber bei Gefangenenaustauschen, da geht es ja wenigstens voran, scheint zumindest so. Hier gibt es auch eine Frage von Sven Müller aus Sachsen. Kurzes Zitat, kann man ein Update über die Gefangenenaustausche geben? Wie viele Gefangene wurden insgesamt von jeder Seite übergeben? Wie viele Austausche haben bisher stattgefunden? Fragezeichen und Zitat Ende. Sie führen hier über vieles Buch, Herr Bühler, Gott sei Dank, davon profitieren wir hier ja immer wieder, auch darüber, über diese Gefangenenaustausche?
Ja, nun habe ich aber meine Notizbücher, das sind ja schon einige, jetzt sind 4 Jahren, nicht alle immer mit mir dabei, aber ich habe es so grob in Erinnerung. Die letzte Zahl, die veröffentlicht worden ist, war so 65 etwa. Also 65 Gefangenenaustausche. Sagen wir mal, um auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu liegen, sind es knapp 70 Gefangenenaustausche, die seit 2022 von beiden Seiten vereinbart worden ist. In der Regel durch Vermittlung. Katar war mit dabei teilweise. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz war mit beteiligt. Der größte war im vergangenen Jahr, als je 1000 Kriegsgefangene beider Seiten übergeben worden sind. Die Gesamtzahl ist schwer abzuschätzen, weil gerade im Jahr 2022 viele kleinere Austausche stattgefunden haben und da wurden keine Zahlen genannt. Es dürften aber mehrere tausend sein. Die Ukraine hat kürzlich die Gesamtzahl an Russen, die sie ergeben haben, veröffentlicht. Demnach waren es rund 10.000 in den 4 Jahren. Die Russen veröffentlichen keine Zahlen, auch das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz nicht, die ja die Lager besuchen dürfen auf beiden Seiten. Die Ukraine lässt sogar von Zeit zu Zeit Medienbesuche in ihren Lagern zu. Also die Kriegsgefangenenfrage scheint mir in der Ukraine sehr gut organisiert zu sein. Die Lager scheinen auch in einem guten Zustand zu sein, jedenfalls nach den Medienberichten. Aus Russland hört man da nichts, nicht nur keine Zahlen, sondern auch nicht über die Bedingungen und wie es den Leuten geht. Das Rote Kreuz macht da auch keine Aussagen darüber, auch außerhalb der Zahlen nicht.
Dann bleiben wir mal noch bei den politischen Entwicklungen. Herr Bühler, mir ist aufgefallen, zumindest habe ich den Eindruck, dass der ukrainische Präsident in den vergangenen Tagen immer mal wieder deutliche Kritik an den Amerikanern geübt hat. Das war zwar auch hier und da früher schon so, aber nicht in dieser Häufigkeit und vielleicht auch nicht in der Direktheit, wie ich das zumindest jetzt wahrnehme. Könnte das dafür sprechen, dass man von den Amerikanern eigentlich gar nichts mehr erwartet oder dass die europäische Unterstützung, wenn auch deutlich unterhalb der Wünsche, aber dennoch so an Qualität und Quantität gewachsen ist, dass man sich gegenüber den Amerikanern wieder ein bisschen mehr Rückgrat erlaubt?
Also mir ist es auch aufgefallen, das ist interessant, dass Sie das sagen, aber ich finde, er ist nach wie vor zurückhaltend, er übt zwar Kritik daran, dass man Putin mehr glaubt als ihm, namentlich auch Trump, Putin mehr glaubt als ihm. Ich glaube, dass er auch menschlich enttäuscht ist, frustriert ist von der Behandlung, die er da zuweilen erfährt. Auf der anderen Seite darf er aber auch nicht zu viel Kritik äußern, weil das Putin nur in die Hand spielen würde auf dem Umweg über Trump. Er braucht den Trump schon. Und wenn der Trump nun endgültig ins Putin-Lager wechseln würde, dann wäre gar kein Vermittler mehr da, kein unabhängiger Vermittler. Und das kann er auch nicht riskieren, dass dann die Sache, die Verhandlungslinie vollkommen platzt. Die Verhandlungslinie, weil wir gerade dabei sind, die soll ja weiter fortgeführt werden. Am morgigen Donnerstag ist ein Gespräch geplant der US-Delegation mit der Ukraine in Genf. Es gibt noch keine Themen, die da besprochen werden. Ich möchte auch nicht spekulieren, was da besprochen werden soll. Wahrscheinlich ist es die Nachbereitung der letzten Genf-Gespräche. Naja, und nächste Woche soll es dann wieder trilaterale Gespräche geben mit Russland, den USA und der Ukraine, vermutlich in Florida.
So, wir sind gleich am Ende. Ich will noch eine Frage zu China loswerden, Herr Bühler. Dem Land wird ja nach wie vor eine Schlüsselstellung beigemessen. Kanzler Merz ist seit heute dort zu Gesprächen. Die Ukraine wird da sicher auch ein Thema sein. Allein es ist sicher nicht zu erwarten, dass sich China von Merz umstimmen lässt und deutlich auf Distanz zu Putin geht, oder? Fragezeichen?
Nein, also das wäre unrealistisch zu glauben. Das glaube ich jedenfalls nicht. China hat da, glaube ich, eine ganz klare Linie. Auf der einen Seite profitieren sie davon, dass Putin den Krieg führt, und zwar dahingehend, dass nun China eindeutig die Nummer eins ist von den beiden. Und bislang war es ja immer so, dass China der Juniorpartner war von Russland. Heute ist Russland in vielerlei Hinsicht abhängig von China. Davon profitieren sie also von dieser Situation. Sie profitieren aber gleichzeitig davon, dass der zentralasiatische Raum nach wie vor ruhig bleibt. Also China hat kein Interesse daran, dass im Norden dort irgendwas passiert, was auch nur annähernd in eine Richtung einer Auflösung des riesigen russischen Reiches bei einer Niederlage führen könnte. Es waren ja Spekulationen, die Anfang des Krieges da so angestellt worden sind, was passiert, wenn Russland verliert. Also von daher ist China sicher an Stabilität gelegen. China ist aber auch ein ausgesprochener Gegner von irgendwelchen nuklearen Gedankenspielen und hat es sehr früh deutlich gemacht und ganz offensichtlich sehr deutlich. Denn da gab es keinerlei Bewegung mehr, jedenfalls auf der Ebene der von Putin und seiner unmittelbaren Mitstreiter, wohl aber bei den Propagandisten, die dort im Staatsfernsehen auftreten dürfen. Hier gibt es schon die eine oder andere nukleare Drohung, auch bis heute.
Okay, dann kurz vor Schluss noch ein kleiner Podcast-Tipp. Und zwar dreht dieser Podcast sich um einen Angriff, der am 8. Juli 2024 stattgefunden hat, also im Ukraine-Krieg, einen Raketenangriff auf die größte und die wichtigste Kinderklinik der Ukraine, das Ochmadit-Krankenhaus in Kiew. Kinder aus der gesamten Ukraine kommen dorthin, von der Front und den besetzten Gebieten im Osten bis zu den vom Krieg weniger versehrten Gebieten im Westen des Landes. Die Audiodokumentation Ochmadit, ein Kinderkrankenhaus im Krieg, begleitet unter anderem drei Mütter und ihre Kinder, die den Angriff miterlebt haben. Ein Raketenangriff auf das wichtigste Kinderkrankenhaus im Land. Was macht so ein Angriff mit einer Gesellschaft, die ohnehin im Ausnahmezustand ist? Dieses Radiofeature finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link stellen wir in die Shownotes. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Die nächste Folge, die gibt es dann schon morgen. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.